Also am ersten Advent sollte man eigentlich mit der frohen Botschaft beginnen. Der Herbert hat es ja so ganz vorsichtig angedeutet. Der Wind bläst wieder kräftig und wer vorhin da oben über die Kuppe kam und mal nach Süden geguckt hat, hat gesehen, wie sich die Rotorblätter von der Windkraftanlage Ingersheim durchbiegen. Wir laufen endlich mal wieder auf Volllast. Nach dem dürren Sommer war es düster. Es ist noch unklar, ob wir die 3 Millionen Kilowattstunden, die wir bisher im jährlichen Mittel erreicht haben, auch erreichen werden. Ich werde nachher noch ein bisschen was sagen im Detail zum Thema Windkraft, oder ich nehme es gleich vorneweg, das muss man auch bei der Frohen Botschaft bekennen, Windkraft wird es in absehbarer Zeit in unserer Sichtweite keine mehr geben. Vieles, viel Positives wird es nicht mehr geben, solange wir diese Regierung nicht weghaben. Aber lasst mich beginnen, nochmal zurück zu den frohen Botschaften. Hambacher Wald ist zunächst mal gerettet. Gestern haben wieder ungefähr 40.000 Menschen in Köln und in Berlin demonstriert für den Umweltschutz. In Buenos Aires war es auch nicht zu verachten, wer da in Sachen Klimaschutz zusammenkam. Auch nicht zu verachten, was ich vorhin schon andeuten musste, Trump hat zwar wiederholt, dass er nicht mitmachen wird beim internationalen Klimaschutz, aber er findet es gut, was die Welt macht, dass sie den Klimawandel bekämpft. Nächstes Jahr wird nochmal einer rausfallen, dann sind es keine 176 mehr, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, dann sind es nur noch 165 waren es, dann sind es nur noch 163. Fehlen zwei wichtige Punkte. Ihr wisst ja, dass jetzt dieser Rechtsradikale da in Brasilien erstmal eine Weile wahrscheinlich Präsident spielen wird und der will auch aussteigen. Aber zurück zu den positiven Ereignissen. Von den circa 200 Ländern dieser Erde, 176 waren es, die dann eben doch zunächst mal unterschrieben hatten. Weit mehr als die Hälfte aller weltweit getätigten Investitionen im Energiesektor, beziehungsweise genauer im Stromsektor, sind keine Investitionen mehr in Atom und Fossil. Es rechnet sich einfach nicht, heute ein Atomkraftwerk zu bauen, wenn man nicht langjährige Zusagen und Unterstützungen von Regierungsseite kriegt, wenn nicht wie in England beispielsweise eben strategische Interessen mit im Spiel sind, dass so ein Atomkraftwerk eben auch Plutonium erbrüten muss, wenn man seine nukleare Flotte und sonstige nukleare Waffensysteme erneuern möchte. Braucht man auch einen, der einen das Plutonium erbrütet. Also weit über, ja, sind sogar über 60% im Stromsektor weltweit, gehen nicht in atomar fossil, sondern vorwiegend in Wind und Sonne. Trump hat angekündigt und versprochen, dass er das Moratorium gegen die Atomkraft in USA aufheben wird. Er sucht krampfhaft Investoren. Ich nehme an, er hat längst resigniert aufgehört, denn er findet keine. Er findet weltweit keine Investoren, die in den USA noch Atomkraftwerke bauen wollten, weil es einfach nicht marktgerecht ist. Bei den letzten Ausschreibungen der Bundesnetzagentur, ihr kennt das alles, dass man heute nicht mehr einfach so ein Windrad oder eine größere Solaranlage bauen darf, sondern man muss sich an einem Ausschreibungsprozedere beteiligen, beziehungsweise muss Angebote machen und die Bundesnetzagentur beurteilt, ob man da mitmachen darf oder nicht. Bei der letzten Ausschreibung, wo sie Wind und Sonne ganz undifferenziert zusammen ausgeschrieben haben, ist ein kleines Wunder passiert, das mich gar nicht erfreut. Ich erkläre gleich warum. Die Ergebnisse waren, die Anbieter haben vor allem mit Windkraftanlagen, mit Solaranlagen total gesiegt, indem sie zwischen 4 und 5 Cent pro Kilowattstunde Erzeugerkapazität angeboten haben. Das heißt, die bauen eine riesige Photovoltaikanlage und sind zufrieden, wenn ihnen die Bundesnetzagentur dann eine Vergütung von 4 bis 5 Cent zur Verfügung stellt. Also die Billigsten haben den Zuschlag gar nicht gekriegt. Gekriegt haben es jetzt welche, die irgendwo um die 5 Cent angeboten haben. Windkraft liegt irgendwo zwischen 5 und 6 Cent. Nehmen wir das Positive. Wir sind mittlerweile so weit, ihr erinnert euch, als noch Gott und die Welt davon geredet hat, Photovoltaik niemals, Windkraft auch nicht. Photovoltaik wurde jahrelang irgendwo gehandelt. Erzeugungspreise für die Kilowattstunde 2 D-Mark. Das war also bis vor 20 Jahren oder bis vor 15 Jahren, kann man sagen, die Devise. Heute liegen wir bei Preisen, wenn einer von euch jetzt, wenn er ein Einfamilienhäusle hat und ein Süddach nimmt, man kann heute ja genauso ein Ost- oder ein Westdach nehmen, kann man eine 5 kW Photovoltaikanlage locker bauen und hat dann Erzeugungskosten, die liegen deutlich unter 10 Cent. Ja, was ist noch positiv zu erwähnen? An sonnen- und windreichen Standorten weltweit, ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder Texas ist oder Chile ist, kann man mit Photovoltaikanlagen im großen Stil irgendwo Erzeugungskosten von teilweise unter 3 Cent erzielen. Das sind umgesetzte, realisierte Anlagen. In Österreich passiert gerade was Hochinteressantes. Jahrelang wurde lamentiert, dass wir in Deutschland oder in ganz Europa keine Chance mehr hätten gegen den Import von diesen unglaublich billigen Photovoltaikmodulen aus China. Plötzlich gibt es einen Investor in Österreich, der im nächsten Jahr in Betrieb gehend eine Gigawatt-Solarfabrik aufbaut, Firma Energetico heißen die. Der hat es geschafft, eben trotz dieser widrigen Umstände in Europa so eine Gigawattfabrik in Szene zu setzen. Das wird der größte Produzent von Solarmodulen Europas werden. Und ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er auch gegen den chinesischen Wettbewerb anstinken kann. Noch eine gute Nachricht. Im Jahr 1990 waren wir in Deutschland bei 4% Strom aus erneuerbaren Energien, fast ausschließlich Wasserkraft. Heute sind wir bei fast 40%, also eine Verzehnfachung in circa 30 Jahren. In 2009 haben E.ON, EnBW und RWE zusammen noch 23 Milliarden Jahresgewinn ausgewiesen. War also das, was sie im Grunde ausgeschüttet haben dann als Dividende. Heute brauchen sie alle staatliche Stütze. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. 5 Bundestagsparteien bekennen sich auf dem Papier und in Sonntagsreden zum Pariser Klimaabkommen und zur Energiewende. Aber 3 davon verabschieden sich gerade von ihren eigenen Klimazielen für 2020 und murksen aktiv die Energiewende ab. War es erst Gabriel, so setzt jetzt Altmaier das zerstörerische Werk fort. So soll die Vergütung von Aufdach-Photovoltaikanlagen zwischen 40 und 750 kW Peak installierte Leistung ab dem 1. Januar 2019 ganz kurzfristig jetzt durch das Parlament gepeitscht, am Freitag in dritter Lesung verabschiedet, um 20% außerordentliche Vergütungsabsenkung bekommen. Berufen hat er sich dabei, der Altmaier, in seiner Begründung darauf, dass die Photovoltaik so stinkebillig geworden sei, dass das ganze Zeug völlig überfördert sei und deshalb radikal gekürzt werden müsse. Wer verfolgt hat, wie der Koalitionsvertrag aussah, im Koalitionsvertrag ist nur angedeutet im Hintergrundpapier, nämlich der Vorläufer zum Koalitionsvertrag, in dem der Wirtschaftsflügel der CDU massiv mitgeschrieben hat, stand eindeutig drin, das Ziel muss sein, in dieser Legislaturperiode das erneuerbare Energiengesetz komplett abzuwickeln. Wir müssen davon ausgehen, dass es das erneuerbare Energiengesetz in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr geben wird. Und jetzt kommt es darauf an, noch ein paar Bestandteile dieses Gesetzes mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Denn ganz ohne die günstigen Rahmenbedingungen dieses Gesetzes werden wir nicht durchkommen. Lasst mich auch nicht unerwähnt lassen, was sich dahinter verbirgt. Weil der BDI, E.ON und RWE, der Wirtschaftsflügel der CDU, die komplette FDP und natürlich die AfD und die IG Bergbau, Chemie, Energie kreischen, die Energiewende sei unbezahlbar und koste Tausende von Arbeitsplätzen, wurden bereits über 100.000 Arbeitsplätze nur in den letzten 3-4 Jahren im Bereich Photovoltaik und in der Biomasse kaputt gemacht. Wenn man bedenkt, dass die ganzen Photovoltaik-Arbeitsplätze, die nach dem Erneuerbaren Energiengesetz nach 2000 aufgebaut worden sind, zu ca. 80% in östlichen Bundesländern lagen und jetzt wieder die Dramatik hochgespielt wird, dass man alleine, um die AfD zu verhindern, unbedingt dafür sorgen muss, dass die Kohlearbeitsplätze in der Lausitz ersetzt werden, zum Beispiel durch eine Batteriefabrik, hat ja Altmaier auch angedeutet oder laut gedacht. Auf der einen Seite innerhalb von wenigen Jahren an die 100.000 Arbeitsplätze vernichtet und jetzt schreit man händeringend, man muss dort neue Industrien und Infrastruktur aufbauen. SPD ist ständig mit vorauseilendem Gehorsam dabei. Das zerstörerische Werk, das ja der Gabriel angefangen hat mit dem Abmurksen des Erneuerbaren Energiengesetzes und der Energiewende, wird jetzt von Altmaier fortgesetzt und sekundiert wird er leider auch von Leuten wie im Oskar Lafontaine, der im Saarland Wahlkampf gemacht hat gegen Windräder. Wenn du da Passagen rausgenommen hast, hast du den Eindruck gehabt, da spricht einer von der AfD. Sarah Wagenknecht in einem ihrer letzten Bücher, wie heißt es, Wohlstand ohne Gier, hat zwei massive Passagen drin, aber wirklich nur Breitseiten gegen die Bürgerenergiewende. Sie spricht verächtlich von so Leuten wie mir und einigen anderen, die ich hier sehe, die auch Photovoltaikanlagen haben, die übers EEG gefördert werden, von Öko-Glücksrittern. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, auf den habe ich nie eine Antwort gekriegt. Aber an der Stelle muss ich jetzt natürlich sagen, vor allem weil der Walter da ist, das ist nicht mehrheitsfähig bei den Linken. Die Mehrheit der Linken hat eine gute Position in Sachen Energiewende. Das ist der Grund, weshalb ich euch sage, ohne Rot-Rot-Grün werden wir keinen Schritt mehr auf der politischen Ebene weiterkommen. Aber auch außerparlamentarisch können wir einiges tun als Öko-Glücksritter. Lasst euch nicht bange machen, trotz dieser negativen Schlagzeilen. Die Hunde bellen, während die Karawane weiterzieht. Kein Trump und kein Gauweiler, kein Altmaier und kein Lindner und kein Laidis können auf Dauer die Effizienzrevolution aufhalten, die sich im Energie- und Mobilitätssektor gerade Bahn bricht. Die Menschen fangen an zu merken, dass ein Elektromotor 5-mal effizienter ist als ein Verbrennungsmotor. Also das heißt, wenn ich die gleiche Zahl von Kilometern zurücklege mit einem Verbrenner, habe ich im Regelfall das 5-fache an Primärenergieaufwand im Vergleich zu einem Elektroauto. Die Menschen fangen also an zu merken, dass es da Effizienzvorteile gibt und dass das Sinn macht, vor allem wenn man eine eigene Photovoltaikanlage hat oder mit Ökostrom tankt. Das Auto, mit dem wir heute gekommen sind, ein kleiner Elektroflitzer, der fährt heute schon nicht nur emissionsfrei, sondern auch billiger als jedes vergleichbare Auto dieser Größe, weil wir ihn mit unserem eigenen Photovoltaikstrom und mit einem Blockheizkraftwerkstrom betanken. Natürlich ist der elektrobasierte ÖPNV, wenn er mit Wind und Sonne angetrieben wird, noch wesentlich besser als der Individualverkehr. Also während die Effizienzmaschine zum Selbstläufer langsam wird, in vielen Teilen der Welt schon geworden ist, bedarf es trotzdem noch unserer politischen Unterstützung, um wenigstens Waffengleichheit auf dem Markt herzustellen. Mindestens der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien im EEG muss mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Also da müssen wir unerbittlich hinstehen. Wenn Bareis, der Staatssekretär aus unserem Bundesländle vom Altmaier, ist ja im Grunde derjenige, der die Richtung vorgibt. Bareis gehört zum Wirtschaftsflügel der CDU und ist schon ganz lange einer von den ganz giftigen und raffinierten, die sagen, die Energiewende ist nicht aufzuhalten. Das ist eine ganz tolle Sache, aber nicht zu meinen Lebzeiten. Also der Einspeisevorrang, um den geht es, der muss unbedingt verteidigt werden und auch den will der Wirtschaftsflügel der CDU kappen. Ihr müsst euch vorstellen, dann heißt es, dann müssen die erneuerbaren Energien konkurrieren mit dem Markt und das bedeutet letzten Endes mit den circa 4 Cent, die es momentan an der Leipziger Strombörse der Strom kostet. Und das ist halt mit den wenigsten Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die vor allem schon zum Bestand gehören, zu erreichen. Selbst mit neuen ist es nur an ganz, ganz wenigen Standorten in Deutschland zu erreichen. wenn der Vorrang, der Einspeisevorrang gekippt wird und der billigste hat den Vorrang. Der 52 Gigawatt Deckel für Photovoltaik muss um jeden Preis weg. In diesem Jahr boomt zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren die Photovoltaik. Trotz der ganzen Einschnürungen und Einschränkungen bauen die Leute wie verrückt Photovoltaikanlagen. Und zwar jede zweite wird heute gleich von vornherein mit einem Speicher bestellt, weil der Autarkiegedanke viele Leute wahnsinnig fasziniert. Autarkie, Größenordnung mit einem Speicher von 70%, wenn man auf dem eigenen Haus eine 5-kW-Anlage ungefähr hat, zu Kosten, die identisch sind mit der klassischen Kombination von einem Öl- oder Gasheizkessel für die Wärme und Strom, scheißegal Strom, von irgendwoher aus dem Netz. Zu gleichen Kosten kann man heute mit einer Photovoltaikanlage und einem Speicher 70% Autarkiegrad erreichen. Jetzt lasst mich noch ein paar positive Beispiele aus der Region nennen, die trotz der erschwerten Bedingungen der letzten 5 Jahre in Szene gesetzt wurden. Ziemlich still und leise, die meisten kriegen es gar nicht mit. Fangen wir an mit einer Aussage, die ich getroffen habe. Wann war das? Vor 5 Jahren. Ich habe geschlossen meine Rede damals zum Fukushima, zur Fukushima-Demo. Ich verspreche euch, die Umzingelung des GKN mit Windrädern geht weiter. Ich konnte das Versprechen insofern nicht einhalten, als es in Sichtweite keine zusätzlichen gegeben hat. Der Standort Kirchheim ist gestrichen, der Standort Bönnigheim ist gestrichen, also um es kurz zu machen. Alle Standorte im Landkreis Ludwigsburg, und es waren 10 an der Zahl, davon sind 9 gestrichen worden von der Regionalversammlung, wobei die CDU federführend gewesen ist und mit Akribie und systematisch das Ding vorbereitet hatte, um die Standorte zu kippen. Standort Kirchheim ist wegen einer Stimme Mehrheit gekippt worden, weil eine Abgeordnete der Grünen, die eindeutig pro war, krank gewesen ist. Sonst hätten wir den Standort gekriegt. Aber unabhängig davon kann man trotzdem sagen, nicht im Umkreis von 10 Kilometern, aber wenn man den Zirkelschlag jetzt 60 Kilometer macht ums GKN und wer sich mal die Mühe macht, den Stromberg hochzugehen und mit dem Fernglas an einem klaren Tag in die Runde guckt, wird sehen, wie es nur so wimmelt von Windrädern um den Standort hier rum. Ob in den Löwensteiner Berge, das sind die nächsten von hier aus, sehr nah und gut sichtbar, Im Hartensteiner Wald, 14 große Windkraftanlage, in der Gegend um Geildorf, um Schwäbisch Hall, in Hülle und Fülle große ausgereifte Windkraftanlagen, die denen hier sehr zu schaffen machen. Bürgerenergiegenossenschaft Vaihingen beteiligt sich am Bioenergiedorf in Gündelbach. Da geht es um Deponiegasverstromung von der alten Deponie in Hochheim, wo dann das Dorf Gündelbach am Fuße der Deponie versorgt wird mit Wärme. Stichwort Wärme wollte ich noch erwähnen, da redet kein Mensch mehr drüber. Wir denken alle in Kategorien Stromerzeugung, wenn wir von Erneuerbaren reden und von Energiewende reden. Im Bereich Wärme haben wir bisher erst 15% erneuerbaren Anteil. Und die Potenziale sind dort im Grunde noch viel größer und viel preiswerter zu erreichen als im Strombereich. Also auch da müssen wir unser Augenmerk stärker drauf richten. Bioenergiegenossenschaft Vaihingen beteiligt sich in Gündelbach. Stadtwerke Ludwigsburg bauen Deutschlands größte thermische Solaranlage, um ihr Nahwärmenetz zu unterstützen, das bisher ja aus dem Biomassekraftwerk unterstützt wird, das sich auf dem Platz des ehemaligen Schlachthauses in Ludwigsburg befindet, arbeitet still und leise vor sich hin und macht jedes Jahr viele, viele tausend Tonnen CO2-Einsparung, indem dort in einem Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk Strom und Wärme produziert wird, vorwiegend aus Straßenbegleitgrün, beziehungsweise 10.000 Tonnen Material kommen aus den 30.000 Tonnen, die im ganzen Landkreis Ludwigsburg im Bereich der AVL auf diesen Häckselplätzen gesammelt werden. Also immer noch ein Potenzial von 20.000 Tonnen, die einer besseren Verwertung als lediglich Kompostierung harren. In Ergeno in Heilbronn, ist heute nicht vertreten, weil sie wahrscheinlich zum größten Teil gestern in Köln gewesen sind bei der Demonstration pro Klimaschutz. Die haben gezeigt, dass man als Energiegenossenschaft trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen sehr viel mehr machen kann, als man gemeinhin annimmt. Die haben im großen Stil natürlich nicht mehr bloß in der Region Heilbronn, sondern weit darüber hinaus auf großen Dächern Photovoltaikanlagen gebaut, Freilandanlagen gebaut und sie haben vor allem im Verbund mit Industriebetrieben Effizienzkonzepte für Beleuchtung durchsetzen können, was sie, wo sie Geld investiert haben und das als Genossenschaft betreiben bei Unternehmungen. Energiegenossenschaft Besigheim beteiligt sich an einer Holzhackschnitzelanlage mit einem ganz neuen Nahwärmenetz in Freudenthal, Luftlinie dort hinten circa 4 Kilometer. Die lokale Agenda Besigheim hat bei der Stadt Besigheim in den letzten 10 Jahren, auch noch im letzten Jahr, in Hülle und Fülle Energieeinspar-Effizienzmaßnahmen, Biomasse- und Solarprojekte angestoßen, die dazu geführt haben, dass die Stadt heute ca. 150.000 Euro im Jahr Energiekosten einspart. Also das sind lauter so kleine Möglichkeiten, die man natürlich gegen unendlich viele Widerstände aber letztlich doch durchsetzen kann, wenn man die entsprechende Geduld hat. Und Tausende von Privatleuten machen ihre eigene Energierevolution, weil sie einen möglichst hohen Autarkiegrad erreichen wollen. Das ist das Hauptmotiv. Ob das nun sozialpolitisch sinnvoll ist oder nicht, das ist ein Motiv, das die Leute haben, weil es ihnen stinkt, dass sie seit 20 Jahren verarscht werden von diesen 4 Energiekonzernen, die nur daran interessiert sind, mit geringstem Aufwand maximalen Profit zu machen. Also auf die Politik zu warten, ist auf der einen Seite müßig, aber ganz ohne die Politik schaffen wir es auch nicht. Lasst uns vor allem die Kräfte bei Rot-Rot-Grün stimulieren und kitzeln und veranlassen zu provozieren in ihren eigenen Parteien, wenn es nötig ist, wie innerhalb der SPD. Weil letzten Endes werden wir auf die Menschen nicht verzichten können und der Tag kommt mit tödlicher Sicherheit, dass die Karten neu gemischt werden und wieder Chancen bestehen, wie wir sie hatten, als es noch Initiativen gab unter Hermann Scheer innerhalb des Bundestags, über die Fraktionsgrenzen hinweg Bündnisse zu schmieden, die zu dem geführt haben, was wir heute als erneuerbares Energiengesetz kennen. Es wird im Landkreis Ludwigsburg auf lange Sicht zwar keine neuen Windräder geben, wie ich schon angedeutet habe, aber es wird umso mehr kommunale und private Photovoltaik, Biomasse, thermische Effizienzmaßnahmen und viele, viele Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und vor allem viele Elektromobile geben. Lasst nicht aus den Augen diese sogenannte Sektorenkopplung, dass man in dem Maße, wie wir jetzt 2 Jahrzehnte lang in erster Linie Druck gemacht haben im Strombereich mit den erneuerbaren Energien, sich immer mehr Chancen eröffnen, diesen Umstand zu verbinden mit den Sektoren, wo noch wenig passiert ist, nämlich Wärme und Verkehr. Also Mobilität. Nichts ist naheliegender als ein Hybrid oder gleich ein 100%iges Elektroauto zu kaufen, das mit Ökostrom der unterschiedlichsten Provenienz gefahren werden kann und auf einen Schlag spart ihr Tonnen CO2 ein. Genauso Wärme. Wenn jetzt ab 2020 die ersten Photovoltaikanlagen aus dem Erneuerbaren Energiengesetz rausfallen und man nur noch vielleicht 3-4 Cent pro Kilowattstunde bekommt, die ins öffentliche Netz eingespeist werden, schaut zu, dass er diesen Strom verwendet für den Eigenverbrauch, zum Beispiel durch eine Wärmepumpe, zum Beispiel durch ein Elektromobil und ähnliches. Oder direkte Umwandlung von Strom in Wärme. Jetzt noch eine aktuelle Meldung aus der Kohlekommission. Ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, was da in den letzten paar Tagen passiert ist. Also eigentlich sollte ja bis zum Monatsende, bis Ende November, sollte die Kohlekommission ihre Prognosen und ihre Empfehlungen aussprechen an die Bundesregierung. Es ist wenige Tage vor Ende November auf Intervention von Merkel persönlich zusammen mit Altmaier unterbunden worden, dass die zu einer Aussage kommen. Man hat gesagt, die Mehrheiten sind leider so innerhalb dieser Kommission, dass die Mehrheit empfohlen hätte, ca. 20 Gigawatt oder mindestens 20 alte, abgeschriebene Kohlekraftwerke stillzulegen, und das musste verhindert werden um jeden Preis. Deshalb hat Merkel die Reißleine gezogen und hat gesagt, Kohlekommission wird vertagt auf Ende Februar. Jetzt müssen Sie gucken, wie Sie da die Karten neu mischen und sich zurechtmauscheln. Es wird letzten Endes natürlich darauf hinauslaufen, da könnt ihr Gift drauf nehmen, dass eine ganze Handvoll alter, längst abgeschriebener, über 40 Jahre alter, vor allem Braunkohlemeiler stillgelegt werden. Aber der Hintergrund ist, die RWE hat gesagt, kann man drüber reden, pauschal 200 Millionen pro Stück, dass wir abschalten. Andererseits hat der Altmaier dann in den Ring geworfen, 1,4 Milliarden spontan für alle Beteiligten, die hier notleidend sind. Da haben die drei Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen nur gelacht und haben gesagt, 40 Milliarden wollen wir haben für den Strukturwandel, den wir meistern müssen. Also, was fällt einem da dazu ein? Also ich habe es so formuliert, jetzt ist das Monopoly-Spielchen ausgesetzt, weil sich die Besitzer von Parkstraße, Schlossallee den Elektrizitäts- und Wasserwerken verzockt haben. Sich weigern, ins Gefängnis zu gehen, obwohl sie jahrelang auf dieses Feld gewürfelt haben. Jetzt wird aus dem Drama eine Farce, wenn man bedenkt, auf der einen Seite eine Regierung, die ja nicht nur auf dem Feld der Energie nicht mehr weiter weiß, sondern eigentlich auf allen Gebieten nicht mehr weiter weiß. Und andererseits aber sich immer mehr Prognosen von Analysten, von Philosophen, von Soziologen, von Wirtschaftswissenschaftlern häufen. Nur am Rande erwähnt, die zwei, die jetzt den Wirtschaftsnobelpreis erhalten haben, beides Leute, die zu dem Schluss gekommen sind nach jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit, was wir ja alle seit 30 Jahren wissen, nämlich, dass es völlig ineffektiv ist, in Atomenergie zu investieren oder Kohle zu verheizen. Und dass vor allem der externe Faktor CO2 und Treibhausgasemissionen dringend internalisiert werden müsste, also einbezogen werden müsste in auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen, wo man bisher noch nicht bereit ist, das auch nur entfernt zu berücksichtigen. Also im Grunde wird das Drama, das wir seit Jahren erleben, wird langsam zu Farce. Und diese Regierung wird an diesem Widerspruch ersticken oder zerbrechen oder halbherzige Lösungen finden. Und lasst mich schließen mit einem Wort von Victor Hugo vor ca. 200 Jahren, zu einer Zeit, als der Feudalismus nicht mehr konnte, wie er wollte, weil die unten nicht mehr wollten und die oben nicht mehr konnten. Und er hat das dann formuliert, indem er sagte, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und die Zeit der erneuerbaren Energien und der Energiewende sind längst gekommen. Und das Ding hier wird eben wahrscheinlich noch einige Betriebsstunden machen und noch ein bisschen Profit abwerfen. Aber Zukunft hat es keine mehr. Danke für die Geduld.